Hey, vielen Dank euch, diese kostbare Zeit. Ich muss euch zuerst kurz um Vergebung bitten. Das Handout ist nicht auf dem Server bei euch. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Ich war spät im Bett und bin früh aufgestanden, aber es war einfach, ich habe es nicht geschafft. Ich werde es morgen früh im Laufe des Vormittags erarbeiten und dann lade ich es euch hoch. Gerade euch Kleingruppenleiter, tut mir leid, dass ich es heute für euch noch nicht parat habe. Ralf, du hast am letzten Sonntag die Einleitungspredigt gehalten zu dieser neuen Predigtreihe und ich habe die so genossen. Und ich freue mich über den Titel, den ihr dieser Predigtreihe gegeben habt, Victorious, lerne das Böse zu besiegen. Und heute ist ja der zweite Teil, du hast den Anfang gemacht am letzten Sonntag. Und es geht um die Waffenrüstung Gottes und wie wir lernen, widerstandsfähig in dieser Welt zu leben und nicht nur einfach widerstandsfähig, sondern wie durch uns das Böse besiegt werden kann. Gott sei Dank. Und eigentlich habe ich nur einen Vers, aber um des Zusammenhangs willen nehme ich nochmal einen Vers, über den du schon ganz am Ende noch kurz ein paar Takte sagst. Ich stelle nur den Zusammenhang her, Vers 13 und 14, Epheser 6. Wir lesen das miteinander, da heißt es, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Und dann kommt der Vers, um den es dann schwerpunktmäßig geht. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Diese beiden, wie nenne ich das? Waffen, geht's heute? Ich habe mich gerade noch mal bei Ute rückversichert, du warst Berufssoldat, Ralf, gell? Eine Zeit lang. Und ich war Wehrdienstverweigerung. Und wir lieben uns. Bewundere dich aufrichtig und ich weiß nicht, ob ich dieselbe Entscheidung heute wieder treffen wird. Aber heute Morgen geht es mir um einen anderen Punkt. In unserem Land konnte ich mir aussuchen, damals gab es eine allgemeine Wehrpflicht, ich konnte mir aussuchen, ob ich zur Bundeswehr gehe und bereit bin zu kämpfen oder ob ich den Dienst an der Waffe verweigere. Wir dürfen uns also quasi aussuchen, ob wir in einen kriegerischen Konflikt ziehen wollen oder nicht. Und ich bin dankbar für die Freiheit, die es hier gibt in unserem Land. Nur, ganz ehrlich gesagt, diese Freiheit, die hast du im geistlichen Kampf nicht. Wenn du da Wehrdienstverweigerer bist, das ist echt schlecht. Du kannst diesen Kriegsdienst verweigern, aber das geht richtig, richtig schief. Ihr merkt, ich spreche im übertragenen Sinne. Wer sich diesem geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen, zu entziehen versucht, der scheitert. Weil du kannst dir nicht aussuchen, ob du Lust hast auf diesen Kampf oder nicht. Du stehst so und so in ihm. Und deswegen ist das nicht einfach eine herausfordernde Botschaft, es geht einfach nur ehrlich darum, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Es herrscht ein Krieg in der unsichtbaren Welt und wohl dem, der das weiß und der auch entsprechend sich rüstet. Und darum geht es heute Morgen in dieser Predigt. Nochmal, der Feind fragt nicht, ob du kämpfen willst. Er attackiert dich so oder so. Die Gedanken, und das ist, wir kommen noch drauf, das ist das Hauptschlachtfeld, unsere Gedanken und Gefühle, die kommen, die sind in dir präsent, die schießen auf. Und es ist entscheidend und hilfreich, dass du weißt, wie du dem Bösen entgegentreten und siegreich sein kannst. Victorious, so ein schöner Titel. Und das beschreibt Paulus durch die Waffenrüstung. Es geht um diese zwei, Gürtel der Wahrheit und Brustpanzer der Gerechtigkeit heute. Und Paulus leitet den Abschnitt ein, wie ihr es jetzt hier gelesen habt, mit den Worten, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Und ich möchte jetzt am Anfang der Predigt noch nicht darauf eingehen, was das ganz praktisch heißt. So in der Mitte kommen wir kurz drauf, was heißt es eigentlich ganz praktisch, zu den Dingen zu greifen. Wir gucken uns zuerst ein bisschen diesen Gürtel der Wahrheit an und dann wird, glaube ich, deutlich werden und ich mache es dann auch ganz praktisch, wie das denn geht, diesen Gürtel anzulegen und ich mache das dann auch wirklich ganz praktisch, auch mit einer kleinen Spitze, weil ich schon so manchen, ja wie sage ich denn das, manches Mystische dazu gehört habe, wo ich denke, nee, das ist eine ziemlich praktische Geschichte, diesen Gürtel sich umzuschnallen und dann auch den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzulegen. Und eins ist mir noch wichtig, bevor wir loslegen mit diesen beiden Utensilien der Waffenrüstung. Viele von uns sind schon so vertraut mit diesen Waffen, viele von uns können die auch auswendig, Gürtel der Wahrheit und Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft, des Evangeliums des Friedens weiterzugeben, den Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes, Helm des Heils, dass wir manchmal schon gar nicht vor Augen haben, was das eigentlich alles ist, was er da aufzählt und was er auch nicht aufzählt. Es ging mir so, als ich über den Text nachdachte, dachte ich, Mensch, das sind doch alles göttliche Utensilien. Paulus hätte doch auch einfach von menschlichen Dingen wie Durchsetzungsvermögen und Unerbittlichkeit und Zähigkeit und Mut und Zielstrebigkeit und Kraft schreiben können, wenn es um einen Kampf geht. Also das wäre doch menschlich nahegelegen, oder? So, also was braucht man, wenn es zur Sache geht? Bizeps und Zielstrebigkeit und Unerbittlichkeit und Zähigkeit und Durchsetzungsvermögen und all diese Dinge. Und es ist interessant zu sehen, das taucht überhaupt gar nicht auf. Also wenn es hier so geht, wie ich mit relativ wenig Muskelmasse und es gibt Hoffnung, weil darauf kommt es in diesem Kampf Gott sei Dank nicht an. Es geht um göttliche Waffen, um göttliche Utensilien. Und manchmal sind da zu viele menschliche Muskeln sogar eher hinderlich, weil die dann in der Gefahr sind, dir den Eindruck zu geben, dass die doch unbedingt hilfreich sind, sind sie in diesem Kampf tatsächlich nicht. So, es braucht mehr als menschliche Qualitäten, um in diesem Konflikt zu widerstehen. Und gleich der erste Teil der Waffenrüstung, den Paulus hier nennt, der ist vielleicht für manche von uns auf den ersten Blick geradezu eine Enttäuschung. Also echt ein Gürtel? Also können wir nicht mit was anderem irgendwie mehr spektakulärem anfangen, zumindest das Schild oder das Schwert oder irgendwas, was so ein bisschen imposanter wirkt. Also was hat ein Gürtel mit einer ordentlichen Waffenrüstung zu tun? Es fängt mit einer Waffe an, für die wir eigentlich gar nicht als Waffe identifizieren. Wir sagen, mit dem Gürtel kann ich niemand erschlagen. Und wahrscheinlich denken viele, ja, was hat der Gürtel schon für eine Bedeutung für einen Soldaten? Wenn wir jetzt uns 2000 Jahre zurückversetzen würden und uns, ich habe jetzt kein Bild mitgebracht, das habe ich glaube in meiner letzten Predigt vor ein paar Jahren über die Waffenrüstung gemacht, dann, und wir könnten mit so einem Soldaten sprechen, dann würde er uns das Gegenteil sagen. Er würde sagen, du hast keine Ahnung. Wir Soldaten beginnen damit, das ist auch gleich meine These, ich glaube, dass diese Reihenfolge in Epheser 6 total entscheidend ist. Es geht also nicht so sehr um Wichtigkeit. Ich sage nicht, der Gürtel der Wahrheit ist wichtiger als das Schwert des Geistes oder der Helm des Heils, aber es geht um die Reihenfolge. Und die Reihenfolge ist entscheidend und jeder römische Soldat wusste, alles beginnt damit, dass er sich den Gürtel umlegt. Das geht so weit, dass im Griechischen das Wort für, wenn ein Soldat sich umgürtet, das gleichbedeutend ist mit sich zum Kampf bereit machen. Das ist das Erste. Warum? Das können wir uns im Zeitalter der Hosen und T-Shirts nicht vorstellen. Na, die hatten ein Untergewand und die hatten ein Obergewand. Und das schlabbert um dich rum. Du kannst nicht kämpfen mit so einem Schlabberding. Du brauchst Du brauchst zuerst mal, wenn du überhaupt beweglich sein willst und wenn du Kraft entfalten willst, zielsicher Kraft entfalten, muss es einen Gürtel geben, der dein ganzes Gewand umschließt und praktisch alles festmacht. An diesem Gürtel sind auch nahezu sämtliche deiner Waffen befestigt. Dein Schwert und die Pfeile und der Bogen. Das heißt, der Gürtel ist das, was dich überhaupt erst in Stand setzt, in die Lage bringt, dich aufmachen können zu kämpfen. Es gibt gar nichts Wichtigeres am Anfang, als den Gürtel umzulegen. Stell dir mal vor, du sollst in den Kampf ziehen und hast eine Hose mit Übergröße. Könnt ihr euch das vorstellen? So manche tragen ja so Zwei-Mann-Zelte, diese jungen Jugendlichen, so Riesenteile. Und stell ich mir vor, ich hätte die an. und hätte keinen Gürtel, also das funktioniert nicht. Du musst das irgendwie ständig damit beschäftigt, das Ding, manche tragen das ja auch so, ich kann es gar nicht anschauen, da hängt dann die Hose hier unten. Aber aufs Schlachtfeld können die damit nicht, maximal in die S-Bahn und sich dann hinsetzen. Also das funktioniert einfach nicht. Du bist so nicht beweglich. Der Gürtel ist das, was für den Soldaten damals die ganze Waffenrüstung zusammenhält. Was ihn in die Lage versetzt, überhaupt effektiv Kraft und zielgerichtet seine Waffen einzusetzen. Wir finden das auch sonst im Neuen Testament, nur für die, die Freude haben an Parallelstellen und Bibelstudium. Im ersten Petrusbrief sagt Petrus mal, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das ist genau dieselbe Geschichte. Mensch, macht euch bereit, werdet gedanklich klar, macht euch auf, stellt euch hin. Das war auch für den normalen Menschen. Nur zu Hause trugst du keinen Gürtel, weil du dich da ein Stück gehen lassen konntest. Wenn du aus dem Haus gingst, gürtetest du dich und machtest dich auf. Das war quasi das Erste, bevor du dich in Bewegung setzt. Oder Jesus formuliert es ganz ähnlich, Lukas 12, 35, eure Hüften sollen umgürtet sein. Und da heißt es zum Beispiel in der Anmerkung der neuen Genfer Übersetzung, ich lese die kurz, ein bildlicher Ausdruck in Anlehnung daran, dass man das knöchellange Gewand mit Hilfe eines Gürtels hochraffte, um ungehindert umhergehen und arbeiten zu können. Das war der erste Schritt, um aktiv zu werden. Ja? Oder ein Kommentator schreibt, die Wichtigkeit des Gürtels als Teil der Waffenrüstung sieht man darin, dass gründliche Vorbereitung für den Kampf umgürten genannt wird. Das habe ich schon so ähnlich zitiert, gell? Deshalb nennt Paulus ihn an erster Stelle. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Gürtel der Wahrheit, wenn er so wichtig ist und wenn er an erster Stelle steht? Und die Wahrheit ist natürlich komplex, ist riesig, aber ich dachte, ich breche es heute Morgen mal nur auf die zentralste Wahrheit runter. Wir können eh nicht so viel aufnehmen. Ich habe eine Wahrheit gerade ausgebetet vorher, dass wir als Kinder des Lichts bereit, heute das Leben, der Zukunft leben, ist so eine Wahrheit. Aber ich möchte es auf die, in meinen Augen, fundamentalste Wahrheit in diesem Universum konzentrieren. Und das ist die, im Zentrum dieses Universums steht ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der von Ewigkeit her und bis in Ewigkeit vollkommen kompetente Liebe ist. Im Zentrum dieser Welt steht ein vollkommen kompetent liebender Vater, der dich und mich durch Jesus mit sich versöhnt, von aller Schuld befreit hat und uns reinzieht in seine Gegenwart und Gemeinschaft. Das ist das Zentrum des Universums. Das ist die Wahrheit. Das ist das Allerwichtigste, dass der Ursprung dieses Universums und das Zentrum dieses Universums ein liebender Vater ist, der auf dem Thron sitzt, alles regiert und der kompetent liebt, der weiß, was er tut. Und Jesus hat diesen vollkommen kompetent liebenden Vater vollkommen verkörpert, als er Mensch wurde. Und deswegen sagt er über sich, ich bin die Wahrheit. Er sagt, an mir seht ihr diese Wahrheit Fleisch geworden. So. Jetzt bin ich davon überzeugt, nichts wird dein Leben stärker prägen als diese Wahrheit, wenn du sie glaubst. Dein Leben hängt von, es sind keine Superlative, die ich mir nicht überlegt hätte. Ich meine das genauso, wie ich sage. Dein Leben hängt von nichts stärker ab als davon, ob du glaubst, dass im Zentrum dieses ganzen Universums an Gott steht, der vollkommene und vollkommen kompetente Liebe ist, wie sie in Jesus sichtbar wurde. Nichts wird deinem Leben wird nie, von nie etwas stärker abhängen als davon, ob und inwieweit du das glaubst. Nichts wird dein Leben stärker prägen, nichts wird deine Entscheidungen stärker beeinflussen, nichts wird deinen Umgang mit Arbeitskollegen, nichts wird dein Reden, nichts wird dein Freizeitverhalten mehr beeinflussen, als ob du das in der Tiefe glaubst. Nichts wird sich tiefer in deinem Leben niederschlagen, in deinem Denken über dich, über deinen Umgang mit Menschen, über die Gestaltung deines ganzen Lebens. So, wenn das klar ist, ich wir gehen ganz Schritt für Schritt, ich brauche ein bisschen Zeit, den Gedanken zu entfalten. Ich versuche in kleinen Schritten zu gehen, dass wir das nachvollziehen können. Jetzt ist kein Zufall, dass, also da ich empfinde, treffendsten Titel für den Satan in der Bibel der Vater der Lüge ist. Das ist ja klar. Damit agiert er, ist ein Lügner von Anfang an, sagt Jesus über ihn, sein ganzes System, seine ganze Strategie ist Lüge. Alles, was aus seinem Mund kommt, ist Lüge oder zumindest Halbwahrheit, was auch nichts anderes ist als Lüge. Und seit dem Garten Eden, wo er die Menschen mit einer Lüge, kann ich auch sagen mit einer Halbwahrheit, bleibt aber dasselbe, verführte, ist das bis heute seine Hauptstrategie. Wir gucken dann beim Brustpanzer der Gerechtigkeit nach der zweiten Strategie, aber seine Hauptstrategie ist zuerst mal Lüge. Und deshalb ist auch die Wahrheit unsere primäre Waffe und unser Ausgangspunkt. Du musst zuerst, bevor du kämpfst quasi, dein Ausgangspunkt vor dem Kampf ist, dass du den Gürtel der Wahrheit anlegst. Weil wenn du nicht auf dem Boden der Wahrheit stehst, wenn du nicht in der Tiefe glaubst, dass im Zentrum des Universums ein vollkommen liebender Vater steht, der dich im Blick hat, der dich durch Jesus mit sich versöhnt, dir deine Schuld vergeben hat und dich in die Gemeinschaft mit sich, in die Verbundenheit mit sich, in sein Reich geholt hat. Wenn du das nicht glaubst, brauchst du mit Kämpfen gar nicht anfangen. Du kämpfst bereits auf verlorenem Posten. Die Reihenfolge ist entscheidend. Paulus würfelt nicht einfach wahllos ein paar Dinge zusammen und sagt, ach, das solltest du noch. Nee, das ist zutiefst durchdacht. Der weiß genau, was er schreibt und in welcher Reihenfolge er schreibt. Wenn du diesen Grund nicht besetzt, wenn du auf dieser Basis nicht stehst, dann ist die Schlacht bereits verloren, bevor du überhaupt zu kämpfen begonnen hast. Umgekehrt. Wenn du diesen Gürtel anlegst, wenn das der Boden ist, auf dem du stehst, wenn das das Fundament deines Lebens ist, dann kannst du von da aus das Gebiet Stück für Stück für Stück erweitern. Wir kommen drauf. So, ich dachte, ich werde an dieser einen Stelle jetzt konkret. Es gibt seit, ich kann das schlecht genau sagen, weil es verschiedene geistesgeschichtliche Strömungen gibt, aber es ist eben so, ich möchte eben nicht nur jetzt die persönliche Ebene angucken, wie der Feind uns persönlich mit gedanklichen Lügen und Gefühlen und was auch immer bombardiert, sondern ich möchte das gern kurz geistesgeschichtlich angucken. Seit, ich denke, anderthalb Jahrhunderten, wahrscheinlich an etlichen Stellen auch deutlich länger, gibt es eine schleichende Lüge in der westlichen Welt, die genau dieser Wahrheit, wie ich sie gerade versucht habe, immer wieder auf den Punkt zu bringen, total entgegenarbeitet. Und zwar beginnt sich in unseren Köpfen für viele, ohne dass uns das bewusst ist und dass wir das merken, immer stärker der Gedanke festzusetzen, dass diese Welt ihr Dasein eben nicht einem vollkommen liebenden Vater verdankt, der weiß, was er tut und der unser Leben kompetent in der Hand hält, sondern dass alles durch viele milliardenlange Prozesse von selber entstanden ist. Alles ist durch bloßen Zufall, durch das Zusammenkommen verschiedenster Teilchen irgendwie entstanden. Und jeder Mensch, jeder einzelne Mensch ist nach diesem, ich sage es wie ich es denke, geradezu irren Gedanken, das Produkt völlig zufälliger Prozesse, die am Ende von milliardenlangen Entwicklungen stehen. Das ganze Universum besteht dann nur aus Teilchen, die irgendwie zufällig zusammengewürfelt sind, und dass du heute hier sitzt, ist einfach nur, weil sich zufällig irgendwelche Teilchen zusammengefunden haben. Und das ist dann der tiefste Grund des Universums. Das glauben eine Menge Menschen. Die Lüge ist, dass im Zentrum des Universums ein großes Nichts steht. Alles ist nur Zufall und auch das Leben jedes einzelnen Menschen existiert nur, weil da einfach zufällig die Dinge so gelaufen sind, wie sie nun mal gelaufen sind. Und jetzt denkt mal geschwind nach. Ich behaupte, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, ich behaupte, das ist purer Wahnsinn. Und zwar nicht nur logisch, ich glaube, dass du mit dieser Lüge nicht leben kannst. Kein Mensch kann das wirklich zutiefst glauben und sein Leben darauf aufbauen. Du kannst so nicht leben. Ich behaupte, dass Menschen, die das angeblich glauben, das nicht zutiefst glauben. Denn du kannst nicht weiterleben, wenn du glaubst, es gibt keinen sinnvollen Grund, warum es dich gibt. Es gibt dich nur, weil zufällig irgendwelche Teilchen zueinander gefunden haben. Du kannst nicht leben so. Jetzt denk mal kurz drüber nach. Ich möchte noch einen weiteren Schritt nachgehen. Wenn du nicht glaubst, dass im Zentrum des Universums ein dreieiniger Gott steht, der vollkommene Liebe und vollkommen kompetente Liebe ist, wie er sich uns in Jesus offenbart hat. Wenn dieser Gott nicht im Zentrum des Universums steht, sondern der Platz leer ist, von wem glaubst du dann, dass er im Zentrum des Universums stehen muss, damit du nicht unter die Räder kommst? Ich? Oder? Wenn im Zentrum des Universums kein vollkommen liebender Vater steht, der kompetent liebt, mein Leben und dein Leben in der Hand hat und weiß, was er tut, der wirklich so gut ist, wie er sich in Jesus uns offenbart, wie muss ein Mensch dann glauben und leben, damit die ganze Geschichte hier auch nur einigermaßen gut geht? Na, er muss in den Mittelpunkt des Universums, er muss auf den Thron. Jetzt frage ich dich noch einen kleinen Schritt weiter. Wie sieht die Welt aus, wenn sie bevölkert ist von Menschen, die glauben, dass sie im Zentrum des Universums stehen und auf den Thron sitzen müssen, damit die Geschichte hier gut geht? Und wie sie aussieht, das seht ihr, wenn ihr die Zeitung aufschlagt oder wenn ihr, oder? Was macht der Feind daraus? Guckt die Welt an, wie sie zerrissen ist, wie viel Leid, wie viel Schmerz, wie viel Tod. Da kann doch kein liebender Vater dahinter stehen. Ich habe gerade versucht zu zeigen, woher das kommt. Seid ihr mir bis dahin gefolgt? Was passiert, wenn Menschen aufeinandertreffen, die das nicht in der Tiefe glauben, dass im Zentrum des Universums ein vollkommen liebender Vater steht, der besser ist, als wir es uns je vorstellen können, der uns in Jesus begegnet ist und seine vollkommene und vollkommen kompetente Liebe offenbart hat? Was geschieht, wenn Menschen das nicht glauben, sie müssen, zumindest wenn sie konsequent sind, dafür sorgen, dass sie in diesem Universum nicht unter die Räder kommen? Und ihr seht, der Kampf findet in der Gedankenwelt statt. Und der findet sowohl gedanklich in euch statt, aber das ist auch ein geistesgeschichtlicher Kampf. Welche Ideen setzen sich durch? Welche Kulturen entwickeln sich? Welche Gedanken werden vorherrschend in einem Land? Das sind zutiefst geistliche Prozesse am Laufen, die die Weltgeschichte prägen. Und da wird deutlich, wir kämpfen nicht, wie Paulus sagt, gegen Fleisch und Blut. Wir sehen diese Gegner nicht. Gedanken kannst du nicht sehen. Du kannst nicht sie berühren oder sie glasklar auf den Punkt bringen. Und der Punkt ist, dass eine Menge dieser Leute, die so eine irre Weltanschauung propagieren, wahrscheinlich oberflächlich gesehen ganz nette Leute sind. Die haben einen Golden Retriever zu Hause und drei Kinder und ein schönes Haus. Und die meinen es gar nicht böse. Wisst ihr, was ich meine? War jetzt ein bisschen spitz, vergebt mir. Den Golden Retriever nehme ich zurück, ich liebe Hunde. Aber ich wollte damit sagen, sie ist alles nett, sind nette Leute. Das bestimmt wichtigste Schlachtfeld, in dem sich das alles abspielt, sind deine und meine Gedanken und daraus folgend auch Gefühle, aber zuerst mal deine und meine Gedanken. Das ist das Schlachtfeld. Und nochmal, das reicht von Gedanken, die dir durch den Kopf schießen und die dein Denken dann immer stärker zu prägen beginnen, wenn du sie einlädst, bis hin zu philosophischen Entwürfen, Weltanschauungen und Dinge, die irgendwann zur Kultur werden. Die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, die inzwischen nahezu Common Sense sind unter vielen Menschen, die haben ihren Ursprung genommen in den französischen Salons des 18. und 19. Jahrhunderts. Die großen Philosophen und Denker, die dort zusammensaßen. Und vielleicht da ein Gedanke, das ist ganz simpel, ich habe das von einem Prediger gehört, den ich sehr schätze, der sagte mal, nicht jeder Gedanke, den du denkst, ist dein eigener. Können wir es kurz sacken lassen? Nicht jeder Gedanke, den du denkst, ist dein eigener. Es ist so gut, das zu wissen. Nicht jeder Gedanke, der dir durch den Kopf schießt, stammt deshalb auch von dir. Das ist wichtig, damit du weißt, wie du mit Dingen umgehst, die dir plötzlich in den Kopf schießen. Und was, früher war ich oft entsetzt, was es alles in mir an Gedanken gab. Und ich sage auch nicht, dass es nicht manchmal wirklich hilfreich ist, dem auf den Grund zu gehen, wo kommen denn Dinge her. Also ich will das nicht völlig auseinanderreißen. Aber manchmal müssen wir auch gar nicht entsetzt sein und können einfach nur sagen, stopp, das ist nicht mein Gedanke, das ist nicht meine Überzeugung. Das, dem gebe ich keinen Raum in meinem Leben. Ja? Und Paulus beschreibt diese Haltung in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, da sehen wir so ein Stück, wie dieses Anlegen des Gürtels der Wahrheit geschieht. Da heißt es, ah, du bist so fix, vielen Dank. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Erinnert euch am Anfang, keine menschlichen Kräfte, die Waffen Gottes. Sie sind von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit, so übersetzt die Hoffnung für alle, wörtlich gegen die Erkenntnis Gottes, das heißt gegen das, wie Gott wirklich ist, erhebt. Alles menschliche Denken, habt ihr es? Da spielt sich's ab. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Das ist das Anlegen des Gürtels der Wahrheit. Macht das Sinn? So, jetzt wird schon klar, wie man den Gürtel der Wahrheit nicht anlegt. Jetzt ärgere ich euch ein bisschen. Nicht, weil ich euch nicht lieb hätte, sondern weil es manchmal muss es ein bisschen spitz sein, damit wir aufwachen. Es gibt so diese charismatische Mystik manchmal. Die drückt sich dadurch aus, dass Menschen, ist jetzt meine Meinung, prüft das aber bitte, dass Menschen einfach sagen, ja, ich ziehe jeden Morgen die Waffenrüstung an. Und dann zitieren sie einfach Epheser 6. Ich will dir das nicht wegnehmen, aber ich sage dir, das Anlegen der Waffenrüstung besteht nicht einfach dadurch, dass du Epheser 6 liest oder betest. Warum? Stell dir vor, du bist Mutter von einem, oder Vater von einem Kindergartenkind. Und du sagst diesem Kindergartenkind, du, es ist 8:50, zieh dich jetzt an. Zieh deinen Schlafanzug aus, zieh deine Hose an, dein T-Shirt, deine Jacke, nimm deinen Kindi-Rucksack, wir müssen los. Und nach 10 Minuten steht das Kind immer noch im Schlafanzug in seinem Kinderzimmer. Und du sagst, ich habe dir doch gesagt, du sollst dich umziehen. Und das Kind sagt, das habe ich gemacht. Du sagst, was? Sag, doch, ich stand hier und habe gesagt, ich ziehe jetzt den Schlafanzug aus. Ich ziehe jetzt die Hose an, ich ziehe das T-Shirt an, ich nehme meinen Rucksack. Ich glaube, du hast schon recht, langsam ungeduldig und ärgerlich zu werden. Also, weil du sagst, das ist nicht anziehen, dass du es aussprichst. Du musst anziehen. Anziehen, wirklich anziehen. Versteht ihr? Also nur nachsprechen ist nicht. Das heißt, ich halte mir das vor Augen. Ich sage, ich ziehe den Gürtel der Wahrheit an. Und was mache ich dann? Ich sage, Herr, ich danke dir. Im Zentrum dieses Universums stehst du, ein vollkommen liebender Vater, der mich heute im Blick hat, der durch Jesus Fleisch wurde, für mich sichtbar, der sich verkörpern ließ von seinem vollkommen gehorsamen Sohn. Ich danke dir, egal was mir heute begegnet, was mir ein völlig anderes Bild von dir vermittelt, ich weiß, wie du wirklich bist. Und alles, was in mir sich dagegen auflehnt, gegen diese Erkenntnis Gottes, das nehme ich gefangen und in Gehorsam Christi. Ich folge dem nicht. Ich glaube, dass du dich letztgültig und ein für alle Mal in deinem Sohn geoffenbart hast. Du bist wirklich so gut, wie du mir in Jesus entgegentrittst. Das ist, so verstehe ich es zumindest, das Anlegen, ein Beispiel, das Anlegen des Gürtels der Wahrheit. Das ist nichts Mystisches, was ich einfach ausspreche, sondern es ist, ich tue es, indem ich in meinen Gedanken das festhalte. So, jetzt wird die Wahrheit, das war ja jetzt bisher alles nur ein verbaler und gedanklicher Vorgang. Ich glaube, dass die Schrift tiefer geht. Die Wahrheit wird nicht einfach nur geglaubt, die Wahrheit wird getan im Neuen Testament. Das ist echt entscheidend. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus dem 3. Johannesbrief. Da heißt es, ich lese es in beiden Übersetzungen, denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich nicht als die, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln oder leben. Das heißt, Johannes schreibt, Hoffnung für alle. Ich habe mich sehr gefreut, als einige Brüder zu mir kamen und berichteten, wie treu du zu Gottes Wahrheit stehst und dass du dein Leben ganz von ihr bestimmen lässt. Für mich gibt es keine größere Freude, als zu hören, dass alle, die durch mich Christen geworden sind, ihr Leben ganz an der Wahrheit ausrichten. Was schreibt Johannes hier? Johannes sagt, du, die Wahrheit wird nicht nur geglaubt, die Wahrheit wird in die Tat umgesetzt. Das eine ist, dass du morgens deinen Gürtel der Wahrheit umschnallst, dich da rein vertiefst, sagst, das ist die Wahrheit. Und dann lebst du diese Wahrheit aus. Du lebst das. Ich mache ein Beispiel von einem Freund, den ich wirklich bewundere, der arbeitet in einer Art Beratungsstelle für Menschen in Not und betreut da ganz, ganz viele Leute und es geht um Notfälle. Und da sind auch nachts immer mehrere Berater da und jeder von diesen Beratern hat seinen eigenen Schwerpunkt. Und einmal, es war wirklich krass, hatte dieser Freund von mir 17 Menschen in Not bei sich sitzen. Und da war eine Person von den 17, die hatte eine Problematik, diese Notfallsprechstunde ist untergliedert in verschiedene Zuständigkeiten. Jeder hat so seinen Schwerpunkt, um wen er sich vor allem kümmert. Und dann war eine Person dabei, die war in einer Notlage, die entsprach einem Schwerpunkt eines seiner 4 Kollegen, die noch Dienst hatten. Und dann ging er rüber in das Beratungszimmer des Kollegen, es war Nachtdienst, der auch Dienst hatte. Und da saßen die 4 Kollegen beim Kaffee trinken. Er hatte allein 17 Leute in Not und die saßen ohne Leute zu viert da und tranken Kaffee. Und dann bat mein Freund liebevoll, sanftmütig und ehrlich, ob der diesen Schwerpunkt hat, diese eine Person von den 17 übernehmen kann, weil das sein Schwerpunkt ist. Und wisst ihr, wie die 4 reagiert haben? Ich bin ausgelacht und gesagt, du bist selber schuld, wenn du so einen Schwerpunkt wählst in deinem Dienst, der so viele Leute betrifft, kümmere dich selber drum. Es tut weh, gell? Was machte mein Freund? Er brachte am nächsten Morgen Schokolade, von der er wusste, dass sie diesem Kollegen ganz besonders schmeckt, mit, um ihn zu lieben. Er tat die Wahrheit. Wenn im Zentrum des Universums ein vollkommen liebender Vater steht, der immer liebt und der sich nicht beeindrucken lässt von unserer Bosheit, dann lernen wir die Wahrheit zu tun. Wir können nicht einfach morgens den Gürtel der Wahrheit anziehen und dann den Tag über in der Lüge leben. Wir leben die Wahrheit. Wir verwurzeln uns durch das, wie wir leben in der Wahrheit. Nicht nur morgens, wenn wir die Waffenrüstung anziehen. Wir leben diese Wahrheit. Wir leben sie unter Schmerzen. Wir leben sie unter Tränen manchmal. Wir leben sie im Wissen, dass wir die Wahrheit unter widrigsten Bedingungen leben. Ich mag diese Wendung, die fiel mir vor kurzem so ein. Wir leben die Wahrheit oft unter widrigsten Bedingungen. Aber wir folgen darin dem nach, der in diese Welt kam und die Wahrheit Gottes unter widrigsten Bedingungen lebte. Macht das Sinn? Das Gegenteil ist nämlich Römer 1, Paulus schreibt das im Römerbrief relativ am Anfang gleich als Lehrteil beginnt. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Jetzt passt auf, denn mit dem Unrecht, das sie, die Menschen, tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Man kann Wahrheit durch das, was man tut, mit Füßen treten. Auch wir können das tun. Es ist nicht eine Sache des Kopfes nur, ob du Wahrheit anziehst. Es ist eine Frage des Lebensstils, ob du Wahrheit mit Füßen trittst oder Wahrheit lebst. Ich kürze ab, es gäbe noch so viel Schönes zu sagen. Wir haben den Geist der Wahrheit empfangen. der uns in der Wahrheit leitet, nicht in die Wahrheit. Das wäre jetzt noch ein schönes, kurzes Bibelstudium. Wir arbeiten mit dem Wort der Wahrheit, mit der Heiligen Schrift. Und bevor wir zum Brustpanzer der Gerechtigkeit gehen, und er wird viel kürzer, keine Sorge, der Braten verbrennt nicht in der Röhre, wenn ihr den Wecker gestellt habt. Nochmal kurz, die Reihenfolge ist entscheidend. Wenn wir jetzt zum Brustpanzer der Gerechtigkeit gehen, bevor du deinen Brustpanzer anziehst, verwurzel dich in der Wahrheit. Können wir nochmal Epheser? Perfekt, genau. Also, bisschen blöd gesagt, es ist hilfreich, zuerst das T-Shirt anzuziehen, bevor du die Jacke anziehst. Es ist hilfreich, zuerst die Socken anzuziehen, bevor du in die Schuhe gehst. Es ist hilfreich, zuerst die Wahrheit anzuziehen, bevor du nach dem Brustpanzer greifst. Und ganz praktisch heißt es für mich, wenn ich meine Gebetszeit beginne, ich vertiefe mich in die Wahrheit. Anbetung ist eine hervorragende Art, sich in der Wahrheit zu vertiefen. Gott anschauen, ihn dafür bewundern, wer er ist. Das ist alles, empfinde ich so, Teil, mich in der Wahrheit zu verwurzeln. Und da merkt ihr schon, ich will das niemand überstülpen, aber ich kann mir das nicht leisten, in den Tag zu starten, ohne so zu starten, dass ich mich in der Wahrheit wurzel. Ich wüsste gar nicht, wie ich mit dem klarkommen soll, was während des Tages auf mich prallt, wenn ich nicht morgens mich zuerst mal in der Wahrheit verwurzelt habe. Wenn ich nicht. Dallas Willard sagte mal sinngemäß, dass die überwiegende Mehrzahl all unserer Sünden auf ein falsches Denken über Gott zurückgeht. Das ist ein weiser Satz. Das war im Garten Eden so und es ist bis heute so. Nur umgekehrt, ein Leben im Einklang mit Gott wird, und das ist die gute Nachricht, aus dem richtigen Denken über Gott kommen, aus der Wahrheit. Dann kommt, wenn dein Bild von Gott und dir der Wahrheit Gottes entspricht, dann hast du für den Konflikt das allerbeste Fundament gelegt. Du trägst den Gürtel der Wahrheit und jetzt geht's los mit der zweiten Waffe. Ich mach's kurz. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Paulus nennt ihn gleich als zweites. Gerechtigkeit ist im Neuen Testament kein objektiver Begriff. Ich habe das hier schon mal gesagt. Vor manchen Gerichtshöfen in Europa steht das Bild der griechischen Göttin Justitia. Habt ihr vor Augen? Die Balkenwaage in der Hand und eine Augenbinde vor Augen. Das ist das heidnische Bild von Gerechtigkeit, unparteiisch und Balkenwaage, jeder bekommt, was er verdient. Das ist das griechisch-hellenistische, humanistische Denken von Gerechtigkeit. Jeder bekommt, was er verdient. Das ist aber das biblische Prinzip von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit nach biblischen Maßstäben ist ein Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit ist, wenn du mit jemand in der bereinigten, wiederhergestellten Beziehung bist. Das ist Gerechtigkeit. Dann stimmt zwischen euch die Beziehung, es herrscht Gerechtigkeit. Deswegen heißt Gerechtigkeit, wenn Gott Gerechtigkeit schafft, ist, er setzt dich in die rechte Beziehung zu sich. Das ist Gerechtigkeit. So, und wir Christen wissen, dass wir für diese Gerechtigkeit nicht sorgen können. Du kannst nicht für deine Gerechtigkeit sorgen. Luther ist daran fast zerbrochen, weil er die ganze Zeit an diese Justitia dachte. Er dachte, wenn ich bekomme, was ich verdiene, gehe ich unter. Und irgendwann war die Entdeckung, nein, ich bekomme ja nicht, was ich verdiene. Ich bekomme, was Jesus für mich erworben hat. So, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Martin Luther hat von einem fröhlichen Wechsel und Tausch gesprochen. Wir sagen es mit einem Vers aus dem 2. Korintherbrief. Den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, der ganz ohne Sünde war, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus hat einfach, wobei einfach gut ist, hat einfach getauscht. Jesus sagte, ich nehme deine Schuld und du kriegst meine Vollkommenheit und Gerechtigkeit. Und direkt nachdem du dich auf die Wahrheit gestellt hast und den Gürtel der Wahrheit angezogen hast, sagt Gott, und jetzt nimm den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jetzt mach dir bewusst, und zieh das an, dass du durch Jesus vollkommen gerecht gemacht bist. Auch hier kurz ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem eine Gruppe von Menschen und habe sie angeleitet mit Epheser 1, Vers 4. Manche von euch wissen das, haben so einen Karteikärtler von mir bekommen, vor Gott zu gehen. Da steht, wir sind von Ewigkeit her dazu bestimmt in Christus, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und ich habe sie angeleitet, diese Gruppe von Menschen, das in den 4 Wochen zwischen unseren Treffen vor Gott zu bewegen, dass sie wissen, dass sie in Christus heilig und tadellos sind, dazu bestimmt, ein Leben beständig in der Gegenwart Gottes zu führen und beständig eingehüllt in die Liebe Gottes zu sein. Und danach traf ich die Gruppe wieder nach 4 Wochen und eine Frau sagte: Daniel, das erste habe ich nicht ausgehalten. Ich konnte nicht über mir aussprechen, dass ich heilig und tadellos bin. Ich sprang dann gleich zu: Ich bin beständig in deiner Gegenwart und ich bin immer eingehüllt durch deine Liebe. Und ich sagte: Nee, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht in seiner Gegenwart und beständig in seiner Liebe eingehüllt sein, wenn du nicht zuerst über dir aussprichst und weißt, durch Christus und nur durch ihn bist du heilig und tadellos. Und das würde ich dich bitten. Sobald du auf dem Fundament der Wahrheit stehst, sobald du den Gürtel trägst, zieh dir diesen Brustpanzer an, sag dir: Egal wie ich mich fühle, egal was in meinem Kopf rumgeht, egal wie ich über mich denke, Jesus sagt, ich habe seine Gerechtigkeit empfangen. Das ziehe ich an. Das ziehe ich an. Ich gehe nicht in diesen Tag, ich gehe nicht zu dieser Tür raus, ohne zu wissen, ich bin heilig und tadellos. Ich bin vollkommen gerecht gemacht. Jetzt pass auf, wir haben vorher ganz kurz, ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen, wir haben vorher gesehen, der Feind arbeitet mit Lüge, er ist der Vater der Lüge. Jetzt kommt die zweite, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Na, was heißt das, mit was der Feind arbeitet, wenn es jetzt um den Brustpanzer der Gerechtigkeit geht? Mit Anklage, mit Verdammnis, mit Beschämung. Oder kennt das jemand? Wenn du Christ bist, kennst du das. Was sind seine Pfeile? Er macht dich fertig durch Anklage. Du genügst nicht, du bist nicht wert. Du hast so schlimm gesündigt, dir kann nicht vergeben werden. Beschämung, der lädt seinen ganzen Dreck auf dir ab. Und der Punkt ist, dass er menschlich an ganz vielen Stellen auch noch Recht hat. Kennt das jemand? Ja. Und dann kannst du nicht sagen: Och, es war doch gar nicht so schlimm. Och, ich habe es doch gar nicht böse gemeint. Das Einzige, was du sagen kannst, ist: Nein, aber Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ja, das ziehst du an, nachdem du den Gürtel der Wahrheit angezogen hast. Durch Jesus bin ich heilig und tadellos gemacht. So, und jetzt, ich bringe den Punkt noch heim und dann seid ihr durch. Mich hat es ermutigt, ich hoffe euch auch. Beim Gürtel der Wahrheit und beim Brustpanzer der Gerechtigkeit geht es um die ersten beiden fundamentalen Wahrheiten. Beim Gürtel der Wahrheit geht es um die Wahrheit über Gott. Und beim Brustpanzer der Gerechtigkeit geht es um die Wahrheit über dich. Ich bitte dich, geh nicht mehr aus dem Haus morgens. Manche würden sagen, steh erst gar nicht auf aus dem Bett. Bevor du nicht den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen hast. Warum? Weil es nichts gibt, ist keine Übertreibung, ich bin davon überzeugt, es gibt nichts, was in deinem und meinem Leben stärker angegriffen sein wird als diese beiden Dinge. Wer Gott ist und wer du in Gottes Augen bist. Und damit komme ich zum Anfang. Sei bitte kein Kriegsdienstverweigerer an der Stelle. Entzieh dich diesem Kampf nicht. Das geht schief. Sei dir bewusst, es wird nie etwas geben, was bis Jesus wiederkommt stärker angefochten ist, als die Wahrheit über Gott in deinem Herzen und die Wahrheit, wer du in Christus bist, in deinem Herzen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Und wenn du da bist und du sagst: Mensch, boah, ich wusste das gar nicht und ich wusste gar nicht, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist und ich habe bisher mit dem Allem noch kaum was zu tun gehabt, dann ermutige ich dich, geh nicht weg. Oder auch am Livestream, setz dich mit Leuten in Verbindung, die Christen sind und geh dem nach und renn in die Arme dieses Vaters, der wirklich vollkommen kompetent ist und dein Leben gut und gesund macht. Wir danken dir, Herr, dass wir alles haben, um siegreich zu leben. Wir haben alles, was wir brauchen, um mit diesem Leben zu bestehen und siegreich zu sein. Manchmal unter Tränen, manchmal unter Schmerzen, aber siegreich und eines Tages auch sichtbar mit dir. Wir ehren dich. Heiliger Geist, halt uns auf der Spur, bis wir bei dir einziehen und der Sieg in alle Ewigkeit gefeiert wird. Amen.